Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Ist es jetzt schon mit dem neuen Jingle vorneweg oder noch mit dem alten? Also da wir ja jetzt aufnehmen, ein paar Tage vorher wissen wir.
Das weiß ich gar nicht. Vielleicht auch schon mit dem neuen. Ich weiß bloß, mein Name ist Axel Lier. Dein Name ist Don Johnson für Arme.
Der war gut. Respekt, Respekt. Don Johnson für Arme, da kommen wir gleich nochmal drauf.
Du, ich mache heute keine Fitner.
Nein, ich will es ja nur aufgreifen, aber auch du wirst drauf kommen, weil du hast ja sozusagen den Hinweis ja umgesetzt. Ich war ja wirklich sogar sehr nett, dass man da drauf...
Ja, als ob du die Geschichte danach machst.
Ja, das war ja auch genau bei dir richtig aufgehoben.
So, ist genau mein Ding. Bei der Konkurrenz gelesen, abgeschrieben, ausrecherchiert, aufgeschrieben.
Als eigene verkauft.
Da habe ich schon geschrieben hier. RTL hatte als erstes die Info.
Das hast du irgendwann nachgeschoben, habe ich gesehen. Aber komm. Wie gesagt, Geschichte. Und derjenige, auch wenn ist er jetzt nicht live, schade, aber derjenige, der mich hier seit 20 Minuten anonym anruft und wirklich hintereinander, geht mir wirklich wahnsinnig auf die Nerven. Genauso ähnlich wie mein Instagram-Postfach nach dem letzten Podcast, den wir ausgesendet haben. Mehr wollen wir zu dem Thema nicht sagen oder darauf nicht eingehen, weil ich keine Lust habe, dass dieses Postfach sich wieder in der Art füllt. Aber manchmal ist das echt nervig.
Kriegst du eigentlich auch Mails?
Nee, Mails keine. Ich glaube, Mails ist irgendwie bei vielen out. Ich glaube, das ist auch so eine Milieufrage.
Hab ich gesehen, du hast deine Mailadresse da angegeben gehabt.
Wo?
Bei Twitter?
Ja, und?
In Mails, Alter.
Ja, was heißt Mails? Vorname, Punkt, Nachname. Also da kannst du ja wahrscheinlich auch so drauf kommen, oder wenn du ins Impressum schaust. Also ich glaube nicht, dass das so ein großer...
Aber da kommt nicht so viel, ne? Insta ist das Ding so und anrufen, ne?
Boah, Insta, ja. Und wenn dann wieder irgendein Nari auf die Idee kommt, irgendeine Nummer zu... Oder ja, die Nummer zu posten, dann hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Insta ganz schlimm. Und da musst du ja immer so hin und her wechseln. So zwischen all den Fake-Profilen, die man ja so hat, um auf der Höhe zu bleiben.
Ach, gehst du nicht in die ganzen Livestreams mit deinem echten Namen?
Ich bin in meinem eigenen Profil, bin ich fast gar nicht mehr unterwegs. Deshalb habe ich ja auch erst sehr spät jetzt verhältnismäßig wirklich dieses Postfach dann bemerkt, weil ich eigentlich fast nur noch mit den Fake-Profilen unterwegs bin.
Okay.
Und dann bin ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr warum, bin ich dann in mein normales und dann auf einmal ein bisschen erschlagen. Weil das normale, mein privates ist geschlossen und da, weißt du, kommt auch niemand rein. Auch da nochmal, auch an alle. Ich habe dann bekommen dann immer wahnsinnig viele Anfragen. Könnt ihr euch alle schenken? Könnt ihr euch alle sonst irgendwo hinschieben?
Anfragen zu was denn?
Ja, mir zu folgen bei Instagram.
Ach so.
Also immer, wenn es irgendwie Thema gibt, wenn wir irgendwie in irgendeinem Podcast erwähnt werden, wenn Patrick Losenski über uns spricht oder sonst irgendwas. Du siehst es dann wirklich immer, Ausstrahlung von irgendwas und eine halbe Stunde später, natürlich jetzt keine Massen, aber eine gewisse Art von Leuten, die dann einem folgen wollen, könnt ihr euch sparen. Der hört nicht auf anzurufen.
Soll ich mal rangehen?
Willst du dir das antun?
Nein. Was denn?
Wenn er noch 5 Minuten länger anruft, gehen wir ran. Und dann ist er live hier auf Sendung.
Ja.
Dann hat er Pech gehabt.
Abfallwerke Potsdam, mein Name ist Schmidtbauer, guten Tag.
So, wir wollen eine Sache, mit der fangen wir an, da wir ja sozusagen beim letzten oder im letzten Podcast drüber gesprochen haben, wer sich erinnern kann, die Geschichte Familie Syrer, vor allem Jakob Syrer, hatten wir ja drüber berichtet. Durchsuchung, Razzia, Vorwurf, Verdacht, Bildung einer kriminellen Vereinigung in Berlin. Geschichte könnt ihr euch, wenn noch nicht gehört, dann gerne nochmal anhören, damit man weiß, worum es geht. Und bei Jakob Syrer hatten wir eben darüber berichtet, dass er kurz vor Weihnachten in die Türkei geflogen ist und das eben nicht einfach nur so ein Flug in die Türkei war, so, sondern weil es eben bei den Sicherheitsbehörden wirklich oder die Sicherheitsbehörden da sehr nervös und alarmiert waren. Wir haben es ja auch beschrieben, es kam dann auch zu Einsätzen am Flughafen.
Unter den Augen der Polizei.
Unter den Augen der Polizei ist er dann abgeflogen und es gab dann auch Versuche, das noch zu verhindern beziehungsweise darauf einzuwirken oder vielleicht doch noch einen Haftbefehl zu erwirken, weil man eben im Vorfeld oder in dem Moment nicht wusste, kommt er zurück. Was ist das für eine Konstellation jetzt? Ist es wirklich einfach nur eine Urlaubsreise? Ist es eine Besuchsreise seiner Brüder möglicherweise, die eben ja schon auch in der Türkei leben? Wir haben das besprochen. Da wollen wir nur aufklären, weil exakt an dem Tag, als der letzte Podcast eben rausgegangen ist, an dem Sonntag, an dem Abend ist er wohl zurückgekommen aus der Türkei und das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Das heißt, die Unsicherheit oder die offene Frage, die eben gerade für die Behörden bestand, man nicht genau einschätzen konnte, was war das jetzt wirklich für ein Move, ist spätestens seit dem Sonntagabend geklärt. Er ist zurückgekommen, stellt sich somit, das muss man dann auch ganz klar sagen, er stellt sich damit auch diesem Verfahren weiterhin. Und die Aussage, die eben dann auch im Vorfeld getätigt wurde, auch seitens seines Anwalts, dass diese Reise dann eben wohl wirklich nur eine Urlaubsreise war und keine anderen Hintergedanken, muss man dann ja auch mal ganz klar sagen, traf dann auch zu. ist so und Aufregung sozusagen erledigt. Aber das gehört ja auch zu, dass wir dahinter einen Haken machen und diese Dinge dann aufklären. Der Fall, case closed.
Naja, es wird ja wahrscheinlich noch irgendwann zu einer Anklage kommen.
Richtig.
Und so weiter. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Also so closed ist da erstmal nichts. Aber ansonsten muss ich sagen, das Kriminalitätsgeschehen ist ehrlich gesagt ziemlich ruhig. Also egal, mit wem ich mich unterhalte, ob Kollegen oder meine Kollegen bei der Polizei.
Um das noch sollen wir auch mal klarstellen hier, weil es immer wieder falsch wiedergegeben wird. Der Einzige, der hier in diesem Podcast bei Polizisten von Kollegen spricht, ist der Herr Lier. Ja?
Und ich mache das nicht, weil ich da jemanden kenne, sondern weil man das so sagt. Man muss sagen.
Hi Klaus. Oh,
wie lange machen wir noch?
20 Minuten.
Scheiße, okay.
Ja, ist es sehr dringend?
Ja, ja.
Wir nehmen gerade live auf.
Ja, dann.
Nur mach doch live, ich war dabei.
Ja, bist du auch. Nächste Ausgabe. Ja, ja.
Nee, wenn es nicht geht, dann komm rein.
Nein,
also dann.
Nein, alles gut, mach's. Alles gut.
Ja, so läuft es hier.
So, jetzt sind wir auch wieder enttarnt worden. Haben wir so getan, als ob wir mittlerweile irgendeinen Raum hätten, wo wir ungestört aufnehmen können. Nee. Im Endeffekt sind wir einfach weiterhin nur die Rumpelkammer. Absolut. Und sitzen hier in irgendeinem Büro.
Du gib denen irgendeinen Platz, wo die irgendwie zwei Mikros haben, ja, und dann lass sie da. Richtig. Hauptsache, die sehen es nicht. Nee, das ist hier shared Arbeitsplatz und
ach,
so weiter.
Komm, Quatsch,
also kurzum, es ist relativ wenig los. Das muss man auch mal sagen. Also ich habe in den letzten Tagen oft mit vielen Polizisten mich unterhalten, auch Sprechern, und es ist einfach tot. Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg. Also dieser Lockdown macht sich auch schon bemerkbar, was zum Geschehen, das draußen passiert. Das kann man nicht anders sagen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist es A, eine Rechtfertigung dafür, dass du keine Geschichte hast momentan? Ja. Oder ist es B, wirklich irgendwie möglicherweise schon eine Konsequenz?
Ich versuche das einfach so beides irgendwie zu erklären, warum ich so wenig Output habe zurzeit. Weil es einfach auch nichts los ist. Es ist einfach wirklich nichts Aktuelles draußen, wo man jetzt sagen kann, wow, da müsste man nochmal tiefer rangehen. Obwohl vorgestern diese Verfolgungsjagd in Neukölln, hast du das mitbekommen?
Nein.
Leute hauen ab und dass sich die Polizisten zum Schluss selbst angezeigt haben. Also gegeneinander angezeigt haben. Also derjenige, der ihn festgenommen hat, wurde angezeigt von Kollegen. Also kurzum, Auto fährt durch Neukölln, rast, keine Ahnung, kein Führerschein, Drogen, was man auch immer dann vermutet. Lange Verfolgungsfahrt. Und dann war die Festnahme offensichtlich so, dass die für die anderen Beamten drumherum so aussah, als sei das unnütze Gewalt gewesen, die da angewendet wurde. Übrigens bei dem Einsatz sind 5 Polizisten insgesamt verletzt worden und daraufhin haben die praktisch den Kollegen angezeigt. Und jetzt bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, der hat auch die anderen Kollegen angezeigt, weil die ihn nicht unterstützt haben bei der Festnahme. Das ist schon, ja. Also ich meine, einerseits finde ich es gut, es ist so ein, weißt du, also ich finde es schon gut, dass da Kollegen auch gegenseitig hingucken und sagen, hier, pass auf, oder Polizisten untereinander, dass die sagen, das hätte an diesem Zeitpunkt nicht sein müssen, so in dieser Art. Das hätten wir auch anders lösen können. Das ist schon gut. Das spricht gegen sämtliche Korpsgeist-Geschichten, die man der Berliner Polizei sonst so unterstellt. Andererseits denke ich mir, wir erinnern uns alle an das Video auch in Neukölln, wo dieser eine Beamte, den ich auch schon mal im Einsatz begleitet habe, sich mit irgendeinem Typen da auf der Straße kloppen muss und seine etwas unschlüssig umherstehende Kollegin da irgendwie nichts tut. Das kann es natürlich dann auch nicht sein.
Aber das wäre ja wirklich mal ein spannender Fall oder vielleicht da ein bisschen mehr herauszufinden, was jetzt wirklich die Ursache dann für die gegenseitigen oder wechselseitigen Anzeigen waren. Also was eben dann offenbar auch der Kritikpunkt an der Art der Festnahme war, wie man vorgegangen ist, weil genau wie du es gerade gesagt hast, Thema Chorgeist, kann ja auch alles Mögliche sein, kann ja auch andere Hintergründe haben. Möglicherweise sind die, weiß ich nicht, seit Jahren zerstritten, haben nur irgendwas gefunden. Also oftmals gibt es ja banale Antworten, aber nichtsdestotrotz jede Art von auch wirklich gegenseitig sich auf die Finger schauen, auch eben in solchen Situationen. Wir haben ja auch schon ein paar Mal in dem Podcast von Einsätzen oder von Situationen oder Geschichten berichtet. Ich glaube, es hat jeder, wo wirklich mindestens es sehr fragwürdig war, wie Maßnahmen dann auch bei Festnahmen stattgefunden haben. Und da ist natürlich auch jedes Mal auch hinschauen und auch dann das Auge der Kollegen, finde ich gut, finde ich absolut richtig, das zu machen.
Ja, ansonsten ist wirklich, wie gesagt, heute hatte ich nur so eine Geschichte aus der Abschiebehaftanstalt also Abschieber darf man es ja nicht nennen, wie nennt man es, kurzum ist eine Haftanstalt für Gefährder, so hat man uns das damals verkauft, Kirchhainer Damm, ehemaliger Jugendknast umgebaut und für die ganz schweren Fälle, die abgeschoben werden sollen, aber wie ich auch dazugelernt habe, da sind natürlich nicht nur islamistische Rechte oder was für Gefährder da drin, die in andere Länder abgeschoben werden sollen, sondern einfach Typen, die abgeschoben werden sollen. Und da war es jetzt wohl so, sie hatten vor ein paar Tagen, Wochen jemanden aufgenommen aus dem Baltikum, ganz schlimmer Zustand. Also er hatte schon den Status, dass er abgeschoben werden sollte. Den hat man dann irgendwo aufgegriffen, direkt in diese Abschiebehaftanstalt gebracht. Ganz viele Läuse in den Haaren. Also man glaubt also ja nicht, aber den gesundheitlich komplett drogenabhängig, an AIDS erkrankt. Wirklich Läuse in den Haaren. Ganz schlimmer Zustand. Ich will nicht sagen, die haben die da drin erstmal aufgepäppelt, aber man denkt ja immer bei dieser Abschiebehaftanstalt für Gefährder, dass da sind dann irgendwelche Top-Terroristen, so Stuttgart-Stammheim hat man da irgendwie so im Kopf. Aber das ist gar nicht so. Doch, man hat ihn da drin aufgepäppelt dann, Klamotten und sowas alles bekommen. Und der hatte sich geweigert, einen Corona-Test zu machen zu seiner Abschiebung. Und dieser Corona-Test, wie mir die Senatsverwaltung aber sagte, Senatsverwaltung für Inneres, ist aber Voraussetzung für eine Abschiebung. Ja. Und da er sich geweigert hat, hat das mit dem Corona-Test nicht geklappt. Und damit hat das mit der Abschiebung nicht geklappt. Und daraufhin hat man das Tor aufgemacht, hat gesagt, hier hast du noch ein Packen AIDS-Medikamente, fahr mal nach Marzahn, da ist eine Unterkunft und du kriegst Post, wann du dich wieder hier einzufinden hast. Und daraufhin war er frei.
Das war's?
Das war's.
Also, weißt du, welche
und es
Art?
Es kann unter Zwang gemacht werden, also das hat man mir auch gesagt, aber offensichtlich hat man das hier nicht gemacht, warum auch immer nicht. Dann wurde wahrscheinlich auch die Verlängerung dieses Gerichtsbeschlusses, dass er abgeschoben werden soll, wahrscheinlich nicht rechtzeitig eingeholt. Und wie ich mir habe sagen lassen, enden solche Beschlüsse meist wirklich auch mit dem Tag, an dem der Flieger gehen soll. Und danach ist halt Ritze, kein Tag weiter. Und dann muss wieder ein Richter drauf gucken und sagen, ja, dieser Mensch wird abgeschoben. Und offensichtlich, entweder hat man es unterlassen oder man hat es zu spät eingereicht, einen Antrag auf Verlängerung. Und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als diese Person gehen zu lassen. Und daraufhin war er dann frei. Ja.
Wohin sollte er abgeschoben werden?
Ins Baltikum, Lettland, Litauen, ich bin mir nicht sicher.
Und weißt du, welche Art von Gefährder? Oder weiß man irgendwas über ihn?
Nee, auch wirklich kein Gefährder eben.
Ach so, sondern kein Gefährder.
Darum, ja.
Ach so,
ich dachte tatsächlich in meinen Vorstellungen, diese Haftanstalt, weil die ja ab und zu auch mal aufmacht, dann ist sie wieder zu, weil keiner da ist. Also jetzt sitzen noch drei Leute drin. Ich habe auch geschrieben, ich glaube ein Tunesier, ein Iraker und jemand aus Schwarzafrika. Offensichtlich nicht nur für Gefährder, sondern eben für Personen, die abgeschoben werden sollen. Okay, also von einem Mensch mit ganz, also wirklich in einem körperlich schlechten Zustand, ja, an AIDS erkrankt und so weiter, dass der auch ein Gefährder sein soll und aus dem Baltikum,
ja, man weiß es nicht. Gerade so überrascht.
Nein, okay. Das heißt nur so, aber der Vorgang an sich ist natürlich schon ein bisschen skurril. Willst du Personen jetzt abschieben, ist ein Corona-Test Pflicht vor der Abschiebung, weil du schickst natürlich nicht jemanden mit Corona in irgendein Land und sagst, hier, bitteschön, kriegt dann Spreader oder so. Ne?
Früher waren es nur Personaldokumente oder persönliche Dokumente, die man braucht, um abgeschoben zu werden. Mittlerweile auch ein Corona-Test. Ja. Aber finde ich ja gut, auch der logisch, also bei so einem Gesundheitszustand, dass man erstmal vielleicht auch...
Bei dem Fall ist das auch alles in Ordnung. Aber nehmen wir mal an, du hättest jetzt wirklich mal so eine Granate dazwischen.
Absolut.
Weißt du, so eine tickende Zeitbombe und dann heißt es, ja gut, jetzt machen wir das Tor auf und jetzt darf er wieder gehen. So, dann hätte das Mac wieder irgendeine Aufgabe bekommen, beschattungsmäßig irgendwie 18 Stunden am Tag. Ist ja nicht schön. Also man kann ja froh sein in diesem Fall, dass es, sage ich mal, sich nur um eine solche Person handelt und nicht um einen Gefährder.
Ist doch die perfekte Überleitung auch aus der Haft entlassen, aus der Abschiebehaft entlassen. Ist es noch jemand aus der Haft entlassen worden? Eine Geschichte, die du gemacht hast, die wir eben schon kurz angeteased haben. Erzähl mal. Don Johnson für Arme.
Ich hatte es irgendwann, wo hatte ich es gesehen? Bei Twitter?
Nein, Instagram.
Instagram. Instagram war es. Ein Post von Arafat Abou-Chaker. Der fragte, warum Bild nicht, und hat er ja Bild auch gemenscht, warum Bild nicht über die Freilassung seines Bruders.
Genau, komisch, wo ist nun, ich lese das jetzt so vor, wie es hier steht, komisch, wo ist nun die Bild mit der Berichterstattung? Darunter ist dann ein Foto, ein Screenshot der Geschichte von RTL, die eben in der Überschrift schon stehen haben. Bruder von Clanchef überraschend frei, Yasser Abou-Chaker aus der Ruhehaft entlassen.
Genau, also ich wusste es nicht, Punkt.
Und was schreibt er da drunter?
Oder kommt das für euch und eure Strategie nicht gut an? Don Johnson für Arme. Ich glaube, das bist du.
Ja, also ich glaube, das liegt an meinem
Twitter. Nee, das ist dein Klamottenstil, mein Freund.
Mein Twitter-Avatar, also mein Foto.
Ich sag, es liegt an deinen Klamotten.
Also schöne Grüße jetzt nochmal von hier auch. Wir werden ja auch natürlich auch da gehört. Das ist so witzig, so das zu verfolgen, wie sich Menschen da wirklich so in gewisse Dinge reingesteigert haben, offenbar in die letzten Monate und Jahren. Kommt das für euch und eure Strategie nicht gut an? Es ist so völlig absurd und ich kann nur zurückgeben, das wird sich ja irgendwann auch mal dann ein Stück weit aufklären. Die einzigen, die eine Strategie und auch eine mediale Strategie verfolgen, das bin nicht ich und auch nicht irgendjemand anders, sondern das sind vielleicht gerade die, die momentan am lautesten schreien. So, und bei der Geschichte auch. Natürlich, ich wusste es nicht. Er ist am 4.1. offenbar aus der Haft entlassen worden.
Ich glaube, er wäre der Erste gewesen, der das aufgeschrieben hätte.
So, du wusstest es nicht. Nee. Natürlich gibt es keine Sekunde, wo man darüber nachdenkt, wenn man das erfährt, ob es eine Geschichte ist oder nicht. Deshalb sind diese Posts und diese Menschen, das ist halt einfach auch lachhaft. Aber vielleicht kannst du kurz mal erzählen, weil es ist ja doch...
Man muss sagen, in der RTL-Geschichte, die war von der Info her wirklich schnell und gut. Also ich glaube, als ich reingeguckt habe, war die 18 Stunden alt oder so. Also das war gut, also das war frei. Was fehlte, waren so ein bisschen die Hintergründe. Also tatsächlich, ich weiß nicht, also einmal irgendwie die Gerichtssprecherin anrufen und fragen, was ist da los? Das hat tatsächlich dann so ein bisschen gefehlt. Das habe ich dann einfach am nächsten Tag gemacht. Lisa Jani kennt man ja mittlerweile auch aus dem ein oder anderen Spiegel-TV-Beitrag. Die hat das dann erklärt. Es gab ja offensichtlich zwei Haftbefehle. Fangen wir mal mit dem Ausländischen an. Ne? Es gab einen Auslieferungshaftbefehl aus Dänemark. Da ging es darum, dass Herr Arafat Herr Abou-Chaker, Yasser Abou-Chaker angeblich mutmaßlich in Dänemark in einem Einkaufszentrum einen Wachmann niedergestochen haben soll. Zeugen wollen ihn dabei beobachtet haben.
Es gab Videoaufnahmen, die Videoaufnahmen sind veröffentlicht worden. Genau, daraufhin haben
das Auto
gemeldet. Das Auto
hat man dann gesehen, hier in Berlin, genau, und dann saß er dafür. Dafür gab es einen Haftbefehl, einen Auslieferungshaftbefehl. Und der zweite Haftbefehl war ja, weil er mutmaßlich, und deswegen sitzt er jetzt auch gerade in dem Bundesrepublik Deutschland gegen Arafat-Prozess drin, dass er an der Vorbereitung, an der Planung von der Entführung von Bushidos Kindern beteiligt gewesen sein soll, um das mal im Einsatz runterzubrechen. Er saß bislang in U-Haft, ich glaube seit Mai. Und diese beiden Haftbefehle wurden dann eben außer Vollzug gesetzt, sagt man das, glaube ich.
Außer genau, Vollzug. Nicht aufgehoben,
genau, sondern die bleiben bestehen, genau. Sondern er muss halt nicht mehr in der U-Haft sein. Weil das einerseits, weil das Verfahren schon ziemlich lange dauert. Ja, Lisa Jani sagte dann, dass diese Aufhebung hängt halt damit zusammen, dass das in keinem Verhältnis mehr steht zwischen, also die U-Haftdauer und wie lange dieser Prozess eben auch läuft.
Genau, der Prozess begann am 17. August, seitdem immer wieder dann auch aus der U-Haft in den Gerichtssaal gebracht worden, Yasser Abou-Chaker. Es gab sogar
auch... Bushido war krank, bei den Eltern, bei der Mutter, ne, gab es ja auch den Todesfall.
Genau, die Mutter ist ja verstorben von Arafat, von
genau.
Yasser und den anderen Brüdern.
Und dann ist jetzt einer aus dem Gericht auch krank.
Genau.
Ne? Und das heißt, es schleppt sich alles so. Ne? Und dann sagt Lisa Jani, ganz einfache Erklärung, da gucken wir immer auch nach als Justiz. Steht denn das alles noch in irgendeinem Verhältnis? Und in dem Fall ist es so, nee, wir gucken uns hier die Vorwürfe an. Wir gucken uns an, wie lange sitzt der Herr schon in Haft. Und dann ist eben irgendwann angebracht, aus ganz rechtlichen Gründen zu sagen, wir können jetzt unter gewissen Voraussetzungen ihn aus der U-Haft entlassen. So, das haben sie gemacht. Auflagen sind schon hart. Er muss sich melden bei der Polizei, bei den Behörden zweimal die Woche. Er musste für jeden aufgehobenen Haftbefehl, also für beide Fälle, jeweils 50.000 Euro hinterlegen. Erst hieß es nämlich von Lisa Jani, es sei nur insgesamt 50.000 Euro. Dann waren es aber 100.000, also 50.000 each. Pass abgeben. Darf die Bundesrepublik Deutschland nicht verlassen und darf keinen Kontakt zu Bushido und Umfeld, Familie und so weiter aufnehmen. Das sind eben diese Voraussetzungen gewesen. Und dann darf man nicht vergessen, der erste Haftbefehl war, glaube ich, schon relativ früh aufgehoben. 6.12., ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und der andere am, weiß ich nicht, 27. oder 28. habe ich auch nicht mehr so detailliert auf dem Schirm. Es hat dann nochmal bis zum 4. gedauert. Ich finde es nachvollziehbar, weil ich hätte auch nicht gewusst, wo ich so kurz vor Silvester zwischen den Jahren 100.000 Euro herkriege, um das irgendwo zu überspielen. Also überhaupt, wie ich da rankomme, selbst wenn ich sie hätte. Welche Bank hat denn noch offen und wie kann ich das alles organisieren?
Hättest du nur dein Trading-Konto auflösen müssen.
Trading-Konto. Ey, mach mich nicht fertig. Ganz schlechtes Thema.
Ja gut, aber ist ja nicht vergleichbar, dass wir beide jetzt nicht 100.000 aufbringen.
Nein, aber es geht ja auch um die Zeit. Also ist ja klar, ich glaube, ich hätte meinen Verwandten oder meinen Bruder auch versucht, noch vor Neujahr irgendwie rauszuholen. Am besten am gleichen Tag noch. Aber es ist nur halt schwierig, glaube ich, zwischen den Jahren. Und wie gesagt, seit dem 4. ist er nur auf freiem Fuß. Das ist so. Deswegen muss er trotzdem immer noch zum Prozess kommen, der
logischerweise
nächste Woche,
Mittwoch.
Übernächste Woche,
Nächste Woche Mittwoch
weitergeht.
Fortgesetzt wird, genau. Zwei Sachen dazu, du hast es gerade gesagt, das Geld 100.000, ich glaube unter normalen Voraussetzungen, normalen Bedingungen, also Yasser ist dazu aufgrund seiner Vermögensverhältnisse, jedenfalls wie er sie auch vor Gericht angegeben hat, wird dazu nicht in der Lage gewesen sein, das Geld aufzutreiben, beziehungsweise aus eigenem Vermögen ist die Zahlung zu leisten. Ich würde sagen, unter normalen Voraussetzungen in der Familiensituationsstruktur vor ein paar Jahren wäre das schneller gegangen oder hätte das auch schneller funktionieren können. Trotzdem sage ich dir ehrlich, 100.000 in der jetzigen Situation, wir haben über die Themen auch gesprochen, Thema Pfändung, Thema Geldmittel, die eingefroren wurden, Konten, die eingefroren wurden, hat es mich überrascht dann doch, also dass diese Summe dann aufgetrieben werden konnte. Aber genau, du hast es ja auch bei Twitter auch drunter geschrieben, Rechtsstaat, und du hast es ja auch genau beschrieben, wie es eben vor sich geht. Das Letzte dazu, sagt diese Haftentlassung oder die Außervollzugsetzung des Haftbefehls irgendetwas über den Verlauf des Prozesses aus? Nein.
Nee, natürlich nicht. Aber man muss auch sagen, wenn ich Lisa Ehani richtig verstanden habe, war es auch tatsächlich diese Aufhebung des Auslieferungshaftbefehls auf Initiative der Generalstaatsanwaltschaft ausgesprochen worden. Das fand ich bemerkenswert.
Genau, aber er wird sich dem Verfahren in Dänemark stellen müssen danach sozusagen. Jetzt haben wir dieses Verfahren, das ja noch läuft und noch ein bisschen anhängig ist, wahrscheinlich Ende April oder doch noch länger. Aber um da nochmal den Bogen kurz zu spannen, natürlich wird das nicht unterschlagen und gibt es auch überhaupt keinen Grund, darüber nicht zu berichten. So, das unterscheidet uns eben von manch anderen. Wollen wir das letzte Thema, oder haben wir jetzt hier den Klaus vor der Tür stehen, der schon ein bisschen nervös ist?
Nee, letzte Thema machen wir noch, weil sonst haben wir ja nichts Neues für unsere Hörer.
Also, wir haben...
Doch, nee, wir haben nichts. Ich weiß.
Kapitol.
Ey, wolltest du noch was zu EncroChat sagen?
Nein.
Ich habe bei den vielen Gesprächen mit befreundeten Kollegen, Polizisten, auch immer wieder gehört, dass nach dem letzten Podcast von uns zu dem Thema, der ein oder andere Kollege auch mal nachgefragt hat, wie das eigentlich in Berlin-Brandenburg so läuft mit den EncroChat-Ermittlungen. Wir sind ja gerne Influencer bei der ganzen Woche. Aber ihr werdet alle nichts erfahren. Ja, so sieht's aus. Wir wissen auch nicht, aber es gibt wohl eine Bund-Länder-Absprache, dass man dazu tatsächlich nichts sagt. Wir hatten letztes Mal gesagt, es liegt alles beim BKA. Das BKA gibt dosisweise an die Länder und jede Information, die jetzt nach außen dringt, ist sozusagen ein Sperrfeuer gegen erfolgreiche Ermittlungen. Und dieses Sperrfeuer will kein Kriminalist dieser Welt gerade haben. Und obwohl die Geschichte seit Juni auf dem Markt ist, ja, und EncroChat, darf ich noch ausreden, Peter Rosberg? Ich weiß, du hast Druck. Doch, ich sehe das so. Nein. Klingelt's nochmal?
Nee.
Obwohl die Geschichte seit Juni auf dem Markt ist, will man nicht so richtig ran. Was wiederum für mich ja mörderinteressant ist, weil ja da Bewegung drin sein muss. Aber okay, komm, sehen wir uns auf. Ich kenne keinen beim BKA, aber ich rufe Horst an. Horst sagt mir das.
Aber da lass uns kurz darauf nochmal wirklich eingehen und das andere Thema sparen. Ich habe nämlich hier gerade auf meinem MacBook die Erinnerung bekommen, ich muss in 15 Minuten zum
Chef. Warum sparen wir uns
Termin?
Strategie
ohne,
gegen...
Termine ohne Grund sind immer die schlimmsten Termine. So, ohne zu wissen, warum. Vielleicht hätte ich doch vorher zum Betriebsrat gehen müssen.
Du bist raus.
Ich habe irgendwann mal gehört, dass man das da gar nicht darf, Termineinladung verschicken, ohne dass man ankündigt oder sagt, worum es geht. Nein, kurz im Ernst, weil
ja,
das
aber hat mich, ihr seid mich ja auch dicke. Überrascht. Wir haben ja ein großes Vertrauen. Wir arbeiten ja gut zusammen.
Ja, jetzt schleim mich nicht über das Ding hier. Ich war nach dem letzten Podcast auch über eine Sache wirklich echt überrascht. Okay, wir haben das Thema ein bisschen größer aufgefasst. Glaube ich, es waren zwei Nachrichten, die ich bekommen habe, die wirklich sehr vorwurfsvoll waren. Wie wir denn jetzt so in dieser Phase so offen mit diesem Thema umgehen könnten und das so.
Was denn? EncroChat jetzt nochmal, ja, oder was? Ja, genau. Das muss man ja dem Hörer nochmal.
Das so breit irgendwie jetzt auftischen und die Leute würden ja dann.
Vor allem so breit wir.
Ja, also wir, das war
Zuhörer-Podcast.
Was hast du für eine Vorstellung davon, wie viele Leute uns hören? Und dann sagt er, ja, warum, du erzählst mir doch immer, das läuft so gut. Ja, stimmt, scheiße. Also habe ich dann.
Es läuft gut bei der Durchhörerquote.
Und das zweite war, da ging es eher darum, dass das offenbar, kann man ja sagen, jetzt sind wir ja schon am Ende der Woche, offenbar war irgendwas so in dieser Woche und uns ist unterstellt worden, dass wir das gewusst hätten,
ja,
und dann am Sonntag so getan hätten, als ob wir von nichts wissen, aber ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt darüber berichten. Und ich einfach nur gesagt habe, ich habe schlichtweg einfach gar keine Ahnung. So, und da wir einfach dieses Thema schon länger mal aufgreifen wollten, um das hier auch nochmal klarzustellen, weil ich dieses Thema einfach wirklich mega spannend finde und dabei bleibe, Hashtag des Jahres, auch irgendwann es wird, egal wie zurückhaltend und defensiv die Behörden damit umgehen werden, weil irgendwann werden sie es auch nicht mehr verhindern können. Du hast bis jetzt eben Einzelfälle, ja, und aber auch schon spektakuläre Maßnahmen, wie gesagt, Hamburg, Bremen, aber ab einem gewissen Punkt wirst du es nicht mehr verhindern können. Und das darf man ja auch nicht vergessen, natürlich ist ja sozusagen durch das Auffinden dieser ganzen Nachrichten und der Gespräche, die eben gelaufen sind, die dem BKA ja vorliegen, trotzdem muss ja weiter ermittelt werden. Also es ist ja nicht so, dass man dann sagt, okay, man hat das Zeug jetzt hier und jetzt arbeitet man die Leute nacheinander alle ab und nimmt sie dann einfach fest, obwohl es in Einzelfällen wohl wirklich so sein soll, dass du eigentlich nicht mehr machen müsstest. Aber natürlich ergeben sich ja auch immer Ansätze und es ergeben sich Ansätze für Strukturen. Ob das für Drogengeschichten oder für andere Geschichten, für Geldwäsche ist. Und diesen Maßnahmen oder diesen Hinweisen willst du ja natürlich nachgehen. So. Und das machen eben jetzt ja auch die einzelnen Landesbehörden. Aber auch das ist etwas, und deshalb sage ich das jetzt auch nochmal hier, das ist ja nichts, was diesen Personen, die davon betroffen sind und betroffen sein werden, dass denen das verborgen bleibt. So, die Tatsache ist bekannt seit dem Sommer. Die Entschlüsselung, jeder muss davon ausgehen, jeder muss damit rechnen.
Und
alle haben eine Sache immer gemeinsam, diese Personen aus dem Milieu. Sie haben dann meistens doch einfach sehr gute Anwälte, hochbezahlte Anwälte. Und spätestens die werden ihnen das schon vor Monaten erklärt haben, gesagt haben. Das heißt, alles das, was jetzt passiert, so Thema Strafvereitelung, das passiert sowieso, weil es eben bekannt ist. Und das ist das nochmal, was aus meiner Sicht diese Geschichte so einzigartig wirklich macht. Alle müssen es befürchten, keiner weiß, wer wirklich betroffen ist und kann im Endeffekt nur abwarten und die Tage zählen.
Und irgendwo im LKA 4 sitzt einer an einem Büro, an einem Rechner und baut dieses Lagebild zusammen. Wer mit wem in Berlin?
Ich will ja, aber das, guck mal, das ist so ein Thema, Datenflut, wir haben es gesagt, was ja so ungefähr in Mengen eben in die einzelnen Länder abgegeben wurde. So, und jetzt fangen wir jetzt nicht diese typische Gewerkschaftsdiskussion an mit zu wenig Leute und zu wenig Personal und bla bla bla. De facto ist es aber so. Also auch das ist auch ein Mitgrund, weshalb man eigentlich auch nicht möchte, dass das wirklich größer thematisiert wird, weil man einfach wirklich noch sehr, sehr lange braucht teilweise, um diese Fälle eben auch entsprechend in den Ländern aufzuarbeiten und auch vorzubereiten. Und auch wenn es nur erstmal um Papier geht, also die Verfahren zu eröffnen, einzuleiten, dann wirklich auch die Maßnahmen. Da ist das Land und das LKA natürlich auch wieder klassisch, ich will nicht sagen überfordert, aber nicht ausgestattet und auch personell nicht dafür ausgestattet, um das zeitnah umzusetzen. So, deshalb natürlich gerne umso länger im Verborgenen, umso besser, aber ja, das dazu.
Okay, schneller Podcast, lass mal den Klaus rein. Lassen wir den Klaus rein. Wir machen hier weiter, nächste Woche vielleicht, irgendwann.
Genau.
Wir nehmen heute auf, es ist Donnerstag. Wir werden wahrscheinlich ausspielen am Sonntag. Wir machen Sonntag noch eine Geschichte zusammen.
Genau. Überschrift kann man ja schon mal sagen. Schon mal so ein bisschen die Richtung Clans, Verbindung zu Terrororganisationen. Weil das, und da sage ich dir auch, das ist ja auch immer so eine der klassischen Vorwürfe, auch von vielen Journalisten, ja, auch da nochmal neue deutsche Medienmacher, man würde sich ja stigmatisierend auf diese Clans ja fokussieren und im Endeffekt würde ja nur unverzollter Tabak meistens sichergestellt werden bei irgendwelchen öffentlichkeitswirksamen Razzien, die in Shisha-Bars gemacht werden und eigentlich ja diese Shisha-Bars ja auch nur Rückzugsorte sind. Und da werden wir anhand eines konkreten Beispiels mal aufzeigen, wie eng wirklich auch die Verbindung eines bestimmten Clans zu einer bestimmten Terrororganisation ist und eben auch Gelder fließen. Das heißt, irgendwann, glaube ich, wird man mit diesem Verharmlosungsquatsch einfach auch dann aufhören müssen. Vielleicht beschäftigen sich einfach mal mehr Leute dann auch mit der Thematik.
In diesem Sinne, einen schönen Sonntag.
Schönen
oder
Sonntag.
Montag,
was auch oder immer. Was auch immer. Kommt gut in die Woche, die jetzt auf euch wartet. Und dann hören wir uns schon wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.